der Podcast vom Doc 11.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts vom Doc 11. Heute stelle ich euch wieder einen unserer Dozenten vor, und zwar einer, der mit am begehrtesten im Doc 11 ist. Unser Akrobatiklehrer Michael Kilch. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
Ich grüße dich, Lisa. Michael Kilch.
Oh no!
Ja, aber das ist, machen viele falsch. Das ist so ein komischer Name, obwohl er sehr kurz ist. K-L-I-C-H.
Und deswegen hast du mir auch letztens erzählt, hast du dir einen Künstlernamen.
Als Regisseur habe ich einen Künstlernamen. Da heiße ich Wusterhausen, aber auf Englisch geschrieben mit Doppel-O.
Ja.
Weil ich dachte so, wenn ich ein paar internationalere Sachen mache, ich mache Musikvideos und dann kann man im Ausland meinen Namen überhaupt nicht aussprechen. Ja. Weder merken noch aussprechen.
Ja, das glaube ich. Michael, ich habe ja ein bisschen über dich recherchiert.
Oh,
also
ja.
Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, aber viele Sachen wusste ich auch noch nicht. Mhm. Und zwar in den letzten Jahren hast du als Zirkuskünstler, als Regisseur, als Live-Event-Direktor, Schauspieler, Schauspielcoach und Lehrer für Akrobatik gearbeitet.
Ja, und als Stuntman.
Okay.
Und vor allem, was ich jetzt auch mache, ist ja als 2D- und 3D-Animationskünstler. Also so, ich mache halt 3D-Animationen für Visuals und für Filme und unterrichte das sogar auch jetzt in der Corona-Zeit natürlich noch mehr an der Kunsthochschule. Mhm. In Weißensee habe ich einen Lehrauftrag und unterrichte da online After Effects, also 2D-Animation. Genau.
Und fährst du die ganzen Sachen so gleichzeitig oder sind die alle nacheinander passiert?
Beides. Also zum einen sind sie nacheinander passiert. Ich finde relativ logisch. Also ich habe angefangen, meine Eltern waren Artisten in der DDR. Und Akrobat, was ich hier unterrichte, ist eigentlich mein erster und einziger Lernberuf. Ich habe einen staatlichen Abschluss als Artist, als Zirkusartist. Und meine Eltern waren Zirkusartisten. Und dann habe ich das 4 Jahre gelernt, Abschluss gemacht, 2 Jahre gearbeitet und habe dann aufgehört und bin dann parallel so habe ich als Stuntman gearbeitet, um zu jobben oder auch am Tresen, also ein paar Jobs gemacht, Stuntman, und habe dann als Komparse gearbeitet und dann als Schauspieler und dann Schauspielausbildung gemacht. So, das war die eine Richtung und bin dann parallel wieder zum Varieté, zur Artistik zurückgegangen, aber als Choreograf. Also ich habe mir quasi die Acts, mit denen die Artisten auftreten, die Künstler, diese Choreografien habe ich mir ausgedacht, die Musik rausgesucht, die Charaktere gebaut und das alles für die inszeniert. Und darüber dann angefangen als Regisseur für die Bühne und habe dann mit Schülern von der Artistenschule eine eigene Varieté-Show gemacht, mit der wir auch getourt sind, in Leipzig zum Beispiel. Und dann darüber zum Event. Also so, das war so eine Linie, so Schauspiel und Schauspielcoach. Und die andere war dann wieder zurück zum Varieté und da dann Regie für Bühnen. Und das mache ich heute, also das war so die Richtung. Und was ich heute parallel mache, ist im Grunde hauptsächlich Regie für Bühnen und für Bühnenshows und Event. Und auf der anderen Seite jetzt Medien und Musikvideos. Mhm. So. Und seit 17 Jahren hier im Doc 11 Kinderakrobatik. Mit mittlerweile, ich habe angefangen mit 2 Stunden die Woche und mittlerweile ja 11 Stunden hier und noch 2 Stunden in einer anderen Schule.
Mhm. Wow. Du hast es gerade schon erwähnt, du bist als Sohn von 2 Akrobaten, Künstlern aufgewachsen und sogar noch detaillierter als Sohn 2er Clowns. Mhm. Wie war das so, so aufzuwachsen?
Die Clownerie haben meine Eltern im Grunde erst später angefangen, als ich dann so, sag ich mal, in der 3., 4. Klasse war. Oder eigentlich schon in der 1. Klasse haben die langsam angefangen. Wir kommen aus der DDR, wir sind in Ost-Berlin hier haben wir gewohnt, ich bin ja auch groß geworden. Aber die ersten 3 bis 4 Lebensjahre bin ich mit dem Staatszirkus der DDR mitgetourt. Mhm. Da gab es 3 große Zirkusse, die hießen Eros, Berolina und Zirkus Busch. Und mit denen habe ich auch Russland-Tournee gemacht, mit 1,5-jährig, 1/4 Jahr. Und dann sind meine Eltern aus dem Staatszirkus raus, haben sich selbstständig gemacht, freischaffend im Osten und haben dann als Artisten gearbeitet in der DDR. Und dann haben wir nur noch am Wochenende gearbeitet und den Rest der Woche war ich zu Hause im Kindergarten. So, ich war hier im Zionskirch-Kindergarten, den werden viele kennen. Also ich bin wirklich, das ist hier meine Gegend. Und dann haben meine Eltern als Clowns angefangen und dann halt im Kindergarten und auf Volksfesten gearbeitet. Ich bin immer mitgefahren und habe das auch so gesehen. Und nach der Wende sind sie dann in den Spreepark. Die hatten eine eigene Bühne.
Oh, yeah.
Von der Wende, bis der Spreepark zugemacht hat, bis mein Papa in Rente gegangen ist, hatten die eine eigene Bühne als Hops und Hopsi. Ich habe bei denen dann auch noch, ich habe ja auch ein Jahr im Spreepark gearbeitet als Artist und wir haben dann einfach da zusammengearbeitet. Aber für mich war das natürlich immer ein Job. Ich habe das ja von Kindheit an als einen Job hinter der Bühne gesehen und ich kannte ja meine Eltern auch privat und dann auf der Bühne und ich fand das aber mal toll. Ich war da sehr stolz. Aber das ist natürlich was völlig anderes. Ich kenne mittlerweile sehr viele Clowns. Ich habe auch für Clowns als Regisseur gearbeitet. Die allermeisten Clowns, die ich kenne, sind privat eigentlich eher ernste Menschen bis traurige.
Sehr unlustig.
Und bei meinem Vater, mein Vater ist sehr, sehr abergläubisch, war der schon immer. Artisten sind sowieso sehr abergläubisch und mein Vater nochmal insbesondere. Und der hatte immer so den Satz im Kopf, Übermut tut selten gut. Und hat den immer so komisch interpretiert, dass man nicht übermütig sein darf, sonst passiert was Schlimmes.
Mhm.
Also ist so eine ganz eigene Interpretation von Aberglaube. Und das führte oft dazu, wenn meine Mutter und ich dann irgendwie in Filmen lachten, so diese 80er-Komödien, haben meine Mutter und ich oft vom Fernseher Tränen gelacht, mein Vater ganz nervös geworden, hat gesagt, hört mal auf zu lachen, Übermut tut selten gut. Also so viel zu Clowns im Privatleben. Ne?
Es ist so. Wahnsinn.
Aber nee, das, für mich war das einfach eine ganz normale Arbeit, die gemacht haben. Mir war schon klar, dass meine Eltern eine andere Arbeit haben als die meisten anderen Eltern der Kinder aus meiner Klasse, aber für mich ging es immer eher darum, was mir Spaß gemacht hat, war dieser Einblick hinter die Kulissen.
Mhm.
Die Kollegen zu sehen, die Gespräche mitzubekommen in den Garderoben, zu sehen, wie die Zauberer ihre Sachen präparieren hinter der Bühne. Also diese Metaebene, die dort ständig entsteht, wenn man hinter die Kulissen guckt als Kind, ist, glaube ich, das, was mich am meisten geprägt hat im Endeffekt, so bis heute.
Wow. Und wie kam das dann, dass du, nachdem du Akrobatik studiert hast, dann in die Schauspielerei gegangen bist? Hast du es dann auch nochmal, hast eine Ausbildung gemacht, oder?
Jein. Dazu kam es, dass ich einfach, habe mich entschieden, Artist zu werden, in der DDR noch, 1989, dann habe ich 1989 die Aufnahmeprüfung gemacht, bin angenommen worden und 1990 im Sommer drauf und da kam ja dann die Wende dazwischen und dann war es plötzlich eine andere Situation. Weil die Freiheit war ja plötzlich da. Also man ist auch Artist geworden im Osten, weil man dann reisen durfte, ne? In nicht-sozialistische Länder als Auslandskader und so. Und einfach diese Freiheit. Und plötzlich stand mir ja die Welt offen. Die Grenzen waren weg. Ich konnte alles werden, was ich wollte. Ich musste nicht mehr in der FDJ sein, oder um jetzt irgendwie studieren zu können. Also dieses ganze Politische war plötzlich weg. Und dann stand ich da, habe 2 Jahre als Artist gearbeitet und dachte, jetzt will ich noch mehr. So auf der Bühne stehen, jeden Abend auftreten vor Publikum, das ist jetzt das Normale für mich. Ich will jetzt Model werden oder Schauspieler. Oder das ist alles, was man so mit 19, 20 so im Kopf hat. Ne? Der große Erfolg, so dieser leichte Narzissmus. Und dann habe ich aufgehört. Also, und dachte, ich fange jetzt ganz neu an. Ich bin nach Berlin zurück, ohne Job, ohne alles. Meine Mutter hat mir eine Wohnung besorgt hier in der Nähe. Und dann bin ich in meine Einraumwohnung gezogen und habe gedacht, so jetzt geht's los. Und dann,
ja.
Als Stuntman gearbeitet, ne, überall gefragt, als Komparse zum Film und wollte dann zum Film. Und dann war es gerade die Zeit, da ging die Seifenopern los. Und ich hatte ja keinerlei Schauspielerfahrung. Also ging die Seifenopern los und diese wurden alle besetzt. Und dann sah ich jetzt damals auch nicht schlecht aus, sage ich mal. Und wurde dann auch einfach für eine Seife für verbotene Liebe besetzt. Bin da leider relativ früh... Relativ früh wieder rausgeflogen nach 1,5 Monaten.
Wie war dein Serien aus? Musstest du sterben?
Nee, ich war so kurz nur dabei, dass ich einfach wieder weg war.
Okay.
Dass ich sollte so aufgebaut werden. Die Rolle hat später jemand anders übernommen. Das war 1998, 99, war ich so ein Priester, sollte ich werden. Hat dann jemand anders gespielt. Ich war einfach überhaupt nicht darauf vorbereitet, auf diese Fabrikarbeit, auf diese 5 Drehbücher und dieses Authentizität und eine Ehrlichkeit herzustellen, trotz dieser Fabrikarbeit und Fließbandarbeit und auch sehr verkrampft, weil alles so neu war und ich mir zu viel Gedanken gemacht habe. Und es war einfach, heute weiß ich, dass ich viel zu schwermütig im Grunde bin, um sowas Leichtes zu machen. Ja?
Mhm.
Aber da fing das an und dann bin ich auch relativ schnell wieder raus und habe dann aber eine Hauptrolle bekommen in so einer Comedy-Serie, die hieß Mobbing Girls, eine Sitcom.
Mhm.
Da habe ich dann 12 Folgen gespielt, so ein bisschen, weiß nicht, wann jemand noch so Married with Children, also eine schrecklich nette Familie kennt. Da gibt es ja die blöde Tochter, die Blonde. Und so einen Typ habe ich als Mann gespielt, so einen Deppen.
Ah, okay.
12 Folgen lang. Und das hat leider nicht in die zweite Staffel gegangen. Ah. Sonst wäre ich jetzt vielleicht ganz woanders.
Ganz berühmt.
Ganz berühmt mit Sicherheit, ja, aber hat Spaß gemacht, es war schon witzig. Ja, das war so, ich bin einfach zum Schauspiel gekommen, ohne Ausbildung, einfach so, hier mach mal, Castings, hat geklappt. Und dann, als ich rausgeflogen bin bei Verbotene Liebe, habe ich gedacht, so, entweder höre ich jetzt ganz auf und stecke meinen Kopf in den Sand, weil es ja auch schon ein traumatisches Erlebnis war, aber ich habe dann einfach gesagt, nee, ich will das jetzt lernen, aber ich will nicht mehr an eine Schule. Ich komme gerade von Artistenschule, ich habe wirklich die Nase voll von Schule, war auch immer zu anarchistisch, um dass das ein gutes System für mich wäre. Und habe mir Lehrer genommen, private Klassen und eine Sprechlehrerin und amerikanische Lehrer mit eigener Klassen und Einzelunterricht. Und habe dann quasi mit dem Geld, was ich in der Sitcom verdient habe, was für einen 23- oder 22-Jährigen wirklich eine Riesenmenge Geld war, ich hätte mir auch eine Wohnung davon kaufen können, habe aber gedacht, nee, ich finanziere davon meine Schauspielausbildung. Ja. Habe dann sieben Jahre lang richtig viel amerikanisches, also Method Acting gemacht und Schauspielen gelernt. Und in der Zeit ebbte dann aber auch meine Schauspielkarriere ab. Je mehr ich gelernt habe, dann kam 9-11 und dann ist alles zusammengebrochen. Und dann habe ich direkt angefangen zu unterrichten an Schauspielschulen und bin direkt als Lehrer dann so klack in den Unterricht.
Und was war das so für ein Gefühl, dass du das lehren möchtest? Also gab es da irgendwo von dir aus in deinem Herzen so einen Moment, wo du gemerkt hast, die Erfahrung, die ich als Schauspieler gemacht habe, da möchte ich gerne unterstützend wirken, weil, ja. Mhm.
Gab's. Ich war zu der Zeit bei Wolfgang Wermelskirch, das war ein relativ bekannter Method-Acting-Lehrer in Berlin, der an der UdK auch eine Professur hatte. Und der hat es öfters mal gemacht, dass zumindest Schüler aus der Gruppe mal die Erwärmung angeleitet haben oder so Übungen angeleitet haben. Und das habe ich gemacht und das war ein komplett neues Gefühl für mich. Da ist eine unglaubliche Energie für mich entstanden, auch zwischen den Schülern. Und ich habe gemerkt, erstmal mein Leben, wow, es fühlt sich gut an, so einen Unterricht zu leiten, auch wenn es jetzt nur die Erwärmung war. Aber in mir ist eine Kraft entstanden und eine Freude. Und dann hatte ich Coaches, bei denen ich immer so zu Hause gecoacht wurde aufs Schauspiel und viele andere Sachen, auch alles drumherum, so was macht das psychisch mit einem. Und die haben irgendwann gesagt, Michael, wir haben das Gefühl, du solltest unterrichten. Da war ich 26 oder 25, Schauspielunterricht.
Also auch ganz schön früh.
Ja, und dann gesagt, mach. Und da habe ich in der City, damals in der Stadtzeitung, inseriert, einfach einen kleinen Spruch hier, unterrichte, bereite euch vor auf Vorsprechen für Schauspielschulen, bla bla bla. Und das war gerade so, da wollten alle auf die Schauspielschule. Das war so, wann war das denn? 2099? So ein Hype. Nee, ein bisschen später, Vorjahre, um 2001, 2000 rum. Ja. Und auf einmal hatte ich die Bude voll mit Schülern. Also jeden Tag 5 Schauspielschüler, 4 Schauspielschüler, so zu Hause hatte. So einfach zu Hause. Und habe dann im ersten Jahr 6 oder 7 Leute auf staatliche Schulen bekommen von meinen Schülern. Also so gleich so Erfolg. Ich habe Unterrichten nie gelernt dort. Ne? So. Aber es hat geklappt. Und es war sehr intensiv, die Zeit. Ich habe das dann 1, 2 Jahre gemacht und bin dann, weil es auch sehr anstrengend war für mich, dieses ständig Schauspielunterricht, das ist ja auch, macht ja auch viel mit einem. Dann an Schulen gegangen, bin an einer Etage gewesen, an der T-Akademie und zurück an die Artistenschule, habe da Schauspiel unterrichtet. Und das ging genauso los. Ich habe das einfach beim Machen gelernt. Und es hat mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann 2004, als dann mein Sohn unterwegs war, brauchte ich auch irgendwie einen festen Job. Und dann hat sich das ergeben, dass es mit einem Doc-Elfchen eine Anfrage kam. Und dann habe ich gesagt, mache ich das jetzt Akrobatik? Wenn ich irgendwas kann, ist das Akrobatik, weil das habe ich wirklich gelernt und einen Abschluss. Und dann fing es hier an und hat nie wieder aufgehört. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Wow, Wahnsinn. Also was ich so schön fand, was ich über dich gelesen hatte, war, dass du als Schauspielcoach sagst, dass deine Absichten sind, die Schauspieler zu entspannen und sie in kurzer Zeit zu einer authentischen, starken Leistung zu führen. Das hat mich total berührt, weil ich so dachte, genau das ist das, was ich mir auch vorstellen kann, was deinen Unterricht auch als Akrobatiklehrer ausmacht, diese
Authentizität.
Genau, diese hervorzurufen und aus den Leuten herauszukitzeln. Hattest du das Gefühl, dass das ein Grund war, warum du so erfolgreich da drin warst?
Habe ich. Auch ganz explizit deshalb, weil das ist, was ich nie konnte als Schauspieler. Ich war nicht wirklich authentisch, weil ich nie entspannt war innerlich. Ich hatte sehr viel Leistungsdruck durch mein Elternhaus, ich hatte sehr viel Leistungsdruck durch die Artistenschule, durch den Leistungssport. Ich habe ja als Kind Wasserturmspringen, Sportakrobatik, dann auf die Artistenschule, also Leistungsdruck, Leistungsdruck, Leistungsdruck. Und dann beim Schauspiel plötzlich ging es darum, nee, loslassen, gar nicht wollen, gar nicht mit Kraft und mit Willen, sondern einfach passieren lassen. Das konnte ich überhaupt nicht. Und das war das, was mir immer schwer fiel. Plus noch gemocht werden wollen. Ne? Mhm. Und wenn einen jemand irgendwie kritisiert, dann macht man ganz zu. Also ich habe das wahnsinnig stark gehabt. Deswegen bin ich auch bei Verbotene Liebe rausgeflogen, weil ich in dem Moment, wenn Druck kam, nichts mehr konnte und absolut nicht authentisch war. Und das war dann plötzlich, als Schauspiellehrer hat sich das so ergeben, dass ich gemerkt habe, alles, was ich machen muss, ist den Leuten den Druck nehmen. Mhm. Und auf einmal spielen die mir so intensive Sachen und ich sage einfach, nee, super. Ich sage auch als Regisseur heute noch, als erstes, wenn ich mit jemandem rede, mit dem ich arbeite, pass auf, ich bin dafür verantwortlich, dass du das gut machst. Ich bin dafür verantwortlich, dass du authentisch bist. Überlass mir das. Das ist meine Aufgabe und du machst das, was du da machen willst. Mhm. Und ich sage dir und ich entspanne dich. Und das ist für mich der Schlüssel künstlerisch zu allem. Also egal, was man künstlerisch macht, ne?
Wahnsinn. Ist es nicht total beeindruckend, wenn man im Nachhinein so merkt, also in dem Moment, wo einem das passiert, so eine Absage oder ein Rausschmiss jetzt bei dir, bei der Serie, und man das meistens in dem Moment gar nicht versteht oder auch total enttäuscht ist und dann Jahre später merkt, ah krass, ja, jetzt sehe ich es, ich war noch gar nicht so weit.
Ja, das ist, ja. Das hat sich ja so oft, also ich habe ja ganz, ganz lange, weil es sehr traumatisch für mich war, ganz lange mich mit diesem Thema beschäftigt, immer wieder und bin jetzt, wann war das, 98, wie lange ist das jetzt her, boah, über 20 Jahre, Gott, ja, jetzt kann man gar keinem erzählen, an einem Punkt, wo ich merke, ja, das ist gar nicht so die Schuld auf andere schieben und alle waren böse und keiner wollte mich, sondern nee, das ist total logisch, was da passiert ist und er würde mir wahrscheinlich jetzt nicht mehr passieren in der Form, weil ich mich verändert habe und ich was getan habe. Und das ist genau wie du sagst. Also man kann das auch erst alles überblicken, wenn man selber mit sich an einem anderen Punkt ist. Ja. Ne? Aber das ist mir halt geblieben. Das hat sich nie wieder verändert. Dieses Bewusstsein, wenn ich jemandem eine Freiheit gebe und positiv bestärke und ne, dann kriege ich alles von dem, was ich vielleicht können kann, dann alles. Also es ist mit den Kindern genauso. Ich arbeite ja, wenn jemand meine Arbeit hier beobachtet, die Eltern sitzen mir oft davor und schauen mir zu. Bin schon streng auch, aber es geht immer darum, dass ich die Kinder lobe, weil ich das immer bei jedem stolz bin, wenn er oder sie irgendwas hinkriegt. Mhm. Und das ist für mich das Wichtige. Nicht, ob einer jetzt schon hier zwei Saltos springt und der andere bei der Vorwärtsrolle noch Probleme hat. Das ist mir ganz egal. Wenn der mit der Vorwärtsrolle die plötzlich hinkriegt, dann lobe ich auch. Mhm. Weil ich das ganz wichtig finde und es auch authentisch, weil ich mich freue.
Mm-hmm. Wow. Michael, als ich dich kennengelernt habe hier im Doc 11 vor, ich glaube, so 8 Jahren, da warst du öfter mal längere Zeit auch nicht hier, sondern bist auf Schiffen in der Welt rumgecruised. Erzähl mal, was du da auf diesen Kreuzfahrtschiffen gemacht hast, weil das fand ich immer super interessant, weil ich niemanden kenne, der sowas gemacht hat.
Ja, das war ein Riesenglück in meinem Leben für kurze Zeit. Damals habe ich den Taufe miterlebt von der MS Europa 2. Das ist das luxuriöseste Kreuzfahrtschiff der Welt, Hapag-Lloyd. Und 5 Sterne plus oder so. Und das wurde damals von Hapag-Lloyd quasi getauft, um so ein bestimmtes Segment abzudecken. Da passen nur 500 Leute rauf, obwohl das Schiff so groß ist, dass die Tour da 5.000 draufstecken würde.
Ja.
Also der Luxus ist auch die Ruhe und die Einsamkeit dort auf der Karte, fast Einsamkeit sagen. Und das ging damals über das Chamäleon-Varieté, wo ich natürlich auch als Regisseur mal gearbeitet habe und wo ich die Leute kenne und so. Die haben mich dann quasi engagiert als Regisseur, um dort einer von 4 Regisseuren zu sein, die dort Shows machen. Wir haben damals noch die erste Rutsche, Shows waren noch für 3-4 Monate geplant. Da haben wir die inszeniert und ein Ensemble darauf geschickt. Und später hatte sich das verändert. Da hat die MS Europa 2, so vor 5 Jahren, nur noch so 2 Wochen Verträge gemacht. Da kommst du dann als Ensemble, Gesangsensemble oder Varieté-Ensemble rauf, bist Gast, fährst in einer wunderschönen Kabine mit Balkon 2 Wochen durch die Welt, kannst da in einem wunderschönen Restaurant essen. Also nicht in allen Restaurants, es gibt so Einschränkungen, aber so dieses Buffet-Restaurant, da gibt es auch jeden Abend Hummer. Also man muss sich da nicht irgendwie so... Und 2 Wochen bist du da, 2 Shows, spielst 2 Shows in 2 Wochen, 2 unterschiedliche Shows.
Da warst du aber Regisseur.
Da war ich Regisseur, genau. Und da habe ich mit den Künstlern geprobt. Die kamen aus der ganzen Welt, die haben wir zusammengeflogen, da aufs Schiff. Dann haben wir da eine Woche lang eine Show geprobt, 3/4 Stunde, also die Spielzeit eine 3/4 Stunde. Und dann war die fertig und nächste Woche haben wir die nächste Show geprobt. Und wir haben immer so wenig geprobt, dass wir genug Zeit hatten, von Bord zu gehen und die ganzen Ausflüge mitzumachen.
Und wie viele Shows musstet ihr machen dann am Tag?
Nee, nur jeweils eine.
Nur eine.
Also eine in der Woche. Mhm. Also wir haben eine Woche geprobt, einmal die Show gespielt, nächste Woche die nächste Show geprobt, nächste Show gespielt.
Wahnsinn.
Ein Kulturabend für die Gäste. Ja, und das habe ich 5-6 Mal gemacht und wir waren in Neuseeland, wir waren Arabien-Tour, wir waren in Sri Lanka, hoch Myanmar und unten wieder runter. Und also so tolle Sachen hätte ich nie erlebt. Schottland, Irland.
Wahnsinn.
Und da war ich immer dann 2 Wochen weg. Genau.
Krass. Und du hast es ja auch schon erwähnt, dass du auch als Regisseur unter anderem arbeitest. Bist du da freiberuflich unterwegs und suchst dir die Künstler selber zusammen oder arbeitest du, was ich gesehen habe, du hast viele Musikvideos gemacht. Kommen die auf dich zu oder wie läuft es?
Mittlerweile kommen sie auch auf mich zu. Auf uns muss ich jetzt schon sagen, ich arbeite jetzt fest mit einem Kameramann zusammen und Cutter, mit meinem guten Freund von mir, dem Heik. Wir machen das jetzt seit 2 Jahren zusammen als Firma sozusagen. Also die gibt es jetzt noch nicht auf dem Papier, aber auf der Webseite schon. Mhm. Als Büchsenschuss und Wusterhausen, das ist ja mein Künstlername. Und haben jetzt schon ein paar größere Sachen gemacht für bekanntere Künstler wie Joris oder Wilhelmine oder Johannes Oerding. Und da kommen die jetzt auch mittlerweile schon auf uns zu. Genau, aber das habe ich genauso angefangen wie alles andere. 2011 habe ich gedacht, ach, ich will jetzt Musikvideos machen, weil ich komme ja auch in den 90ern groß geworden. Das war ja die große Zeit der tollen Musikvideos und die ist ja jetzt schon lange vorbei. Es ist ja, macht das aus Spaß heute fast nur noch. Ne? Also viel Geld kommt da nicht mehr dahin. und da habe ich gedacht, ich will das jetzt auch machen. Mhm. Und dann habe ich einfach angefangen. Ich habe Freunde gefragt, die eine Band haben, wollt ihr ein Musikvideo haben? Und dann noch eins und dann noch eins. Und dann hatte ich dann immer schon mehr zum Zeigen. Dann konnte ich die nächsten Bands fragen. Und so. Und dann habe ich mal mit Hundreds, das ist so eine Elektropop-Band aus Hamburg, die habe ich dann gefragt, als ich schon 2-3 Jahre dabei war. Da habe ich für die eins gemacht und dann hatte ich Glück und habe dann mit dem kleinen Video, was im Grunde kein Budget hatte, dann eine Echo-Nominierung bekommen. Also ist immer so ein Glück auch dabei. Mhm. Und ich mache das jetzt nur 8, 9 Jahre. Und habe mich jetzt in den 9 Jahren quasi dahin gearbeitet, dass ich jetzt vielleicht 2, 3, 4 große Videos im Jahr mache und den Rest für kleine Künstler.
Und was ist da deine Faszination an dieser Regiearbeit, also hinter der Kamera zu stehen?
Oh, das ist aber eine tiefe Frage, weil sie auch so viel in meinem Leben im Grunde beschreibt. Ja, weil ich also eigentlich wollte ich ja immer auf der Bühne stehen die ganze Zeit und wollte selber im Rampenlicht stehen, habe ich da irgendwann von verabschiedet. Und ich habe gemerkt, also ich habe gemerkt, dass mir Regie machen mehr liegt, weil ich da keinen Druck habe. Oder selbst wenn ich Druck habe, ist es egal, weil ich trotzdem noch gut bin. So, selbst wenn da Veranstalter hinter mir stehen. Ich mache ja richtig, also ich mache richtig krasse Sachen mit viel Druck. Ich mache jetzt nächste Woche Mittwoch, Donnerstag, Freitag, mache ich Regie für die Online-Petersberger Konferenz, internationale Umweltkonferenz mit Merkel und alle möglichen Leute sind da und da habe ich die Verantwortung, dass es glatt läuft. Mhm. So, das ist ein Riesendruck. Und da funktioniere ich viel, viel besser, als wenn ich jetzt Schauspiel müsste unter dem Druck. Mhm. Und also ich kann kreativ arbeiten, ohne dass ich mir selber im Weg stehe. Das ist für mich ganz wichtig bei der Regie. Und mir macht es totalen Spaß, das, was ich mir irgendwann mal ausgedacht habe oder ausdenke, dann am Ende zu sehen, fertig. Das ist so eine tolle Selbstwirksamkeit, die man da spürt oder die ich da spüre. Auch wenn ich mich oft gar nicht so verantwortlich fühle für den Prozess. Das ist ja am Ende doch meistens noch ein Gruppenprozess, da machen noch andere Leute mit. Und ich sehe mich da als kleines Rädchen im Getriebe, als Regisseur tatsächlich. Das klingt jetzt ein bisschen irgendwie an, irgendwie bescheiden, forciert. Aber das ist wirklich so. Ich sehe mich da als Rädchen im Getriebe und das arbeitet. Ich arbeite auch für das Projekt und wir arbeiten alle zusammen. Am Ende freue ich mich, wenn es fertig ist und schöner ist, als ich es mir vorgestellt habe. Und das ist so eine Selbstwirksamkeit und das ist so das Naheste für mich. Ich bin an der Kunst dran, ich bin an der Kultur dran, ich bin kreativ. Der Prozess mit Menschen macht mir Spaß.
Mhm. Und suchst du dir die Projekte danach aus? Also es sind nur Projekte, wo du auch sagst, du stehst hinter dem Projekt?
Nee.
Oder sind da auch finanzielle Entscheidungen?
Ja, ich sehe das einfach teils. Ich bin ja auf der einen Seite kreativer Regisseur. Ich mache zum Beispiel jetzt so eine Dinner-Show, jetzt Palazzo. Ja, das mache ich einmal im Jahr, jetzt seit ein paar Jahren. Das ist ein Riesendruck, das ist ein Riesenauftrag. Da ist oft gar nicht meine Ideen. Letztes Jahr habe ich eine Show, die es schon gibt, nochmal aufgebaut und poliert und neu auf die Bühne gebracht. Das ist eine reine Auftragsarbeit. Da macht mir das Arbeiten Spaß. Und da suche ich mir das Projekt aber nicht aus, weil es total gut bezahlt ist. Und ich weiß, es ist zwar ein Riesendruck und ich schlafe 2 Wochen kaum, aber es macht mir Spaß. Und dann gibt es die anderen Sachen, die reine Jobs sind, wo ich Ablauf aufrechterhalte als Regisseur. Sitze ich mit einem Headset und sage, Achtung, Video, Licht aus in 3 Sekunden, Video an, go für so Live-Veranstaltungen. Mhm. Das mache ich einfach als Brotjob. Und damit finanziere ich dann das nächste Projekt, wo ich dann für einen Musiker, der selber kein Label hat und kein Geld, Musikvideo mache für ganz, ganz wenig Geld, weil ich mich dann da künstlerisch ausdrücken kann. Und so übers Jahr gerechnet habe ich Hälfte Auftragsarbeit, die schon auch spannend sind und Spaß machen, aber die ist nicht im Herzblut. Mhm. Und mit denen finanziere ich das andere.
Ja, schönes Konzept.
Ja, ich rede da oft mit anderen Künstlern und auch anderen Leuten, Designern und Grafikdesigner, die da ein bisschen anders unterwegs sind. Ich mache nie was umsonst, auf keinen Fall. Mhm. Weil so. Und ich denke, nee, das ist Teil meiner Arbeit. Ich möchte Leute unterstützen, die sich das nicht leisten können, meine Arbeit eigentlich. Aber ich kann mich dafür im Gegenzug kreativ ausdrücken. Und das ist für mich Geld wert. Also das macht mir Spaß und das ist ja das, warum ich Künstler bin. Mhm. Mache ich auch umsonst. Ja. Und?
Ja. Ja. Schöne Ansicht, kann ich auch nur teilen. Ja, Michael, wir haben uns ja letzte Woche hier getroffen, ich glaube fast vor einer Woche. Mhm. Und noch mit ein paar anderen Leuten, alles natürlich total Corona-konform.
Ja, wie jetzt auch. Ich habe immer noch meinen Corona-Test auf dem Oberschenkel.
Sehr gut, ist immer noch negativ?
Ja.
Perfekt, dann können wir weiterreden. magst du das Geheimnis lüften für die Zuhörer, was wir hier Verrücktes angestellt haben?
Total gerne. Oh, mein Mikrofon ein bisschen hoch. Das, ja. So, das Geheimnis, ja. Wir haben im Doc 11, und ich freue mich total, dass ich betraut wurde mit diesem Projekt, weil es auch genau ja mein Hobby ist mit 3D und Computern und so, haben ein paar Anzüge besorgt, Motion Capturing Anzüge heißen die, und wollen das jetzt quasi im Doc 11 künstlerisch, aber auch als Dienstleister benutzen. Und zwar muss man sich das so vorstellen, das sind Anzüge mit GPS-Sendern drin und die sind angeschlossen an einen Laptop über WLAN und damit kann man die Bewegungsdaten erfassen und aufzeichnen von jedem, der diesen Anzug trägt. Das heißt, Handgelenke, Ellbogen, Schultern, also alle wichtigen Punkte im Körper, Gestirn. Und Lisa hat da auch mitgemacht. Die hat dann so eine halbe Minute getanzt. Und danach hatten wir sofort die Entsprechung von so einem Skelett digital auf dem Rechner. Und das hat genau das getanzt, was Lisa vorgetanzt hat. Und das ist für mich immer noch ein Wunder der Technik, dass das geht. Und dann, und das werde ich jetzt auch bald mal machen, diese Daten kann man dann ganz leicht im 3D-Programm umbauen als was auch immer, Monster oder als Lisa.
Ich könnte mir dann wünschen, was ich sein möchte.
Genau, Lisa kann sich wünschen, was sie sein möchte. Und das übernimmt dann diese Bewegungsstruktur. Und das wird natürlich gebraucht bei allen Leuten, die mit digitalen Filmen arbeiten. Das wird natürlich, in Hollywood wird das benutzt. Das wird aber auch benutzt für 3D-Filme. Wirklich nur digital generierte Filme. Das wird benutzt bei Video, bei Spielen, bei PC-Spielen, bei Videospielen. Weil die besten Bewegungen kann man natürlich generieren, wenn es echte Bewegungen sind. Mhm. Und die kann man jetzt mit dieser Technik, mit diesen Anzügen wunderbar aufnehmen.
Mhm. Und gibt es da auch schon eine Idee, wie wir das für uns als Doc 11 nutzen wollen?
Ja, da gibt es auch schon eine. Gibt es mehrere Ideen. Aber meine Lieblingsidee ist davon, das doch recht künstlerisch zu benutzen und zu schauen, ob man nicht überall, wo es gebraucht, gewollt ist oder wo es uns interessiert, Tänze quasi aufnehmen kann. Und so eine Art Datenbank oder Bibliothek von Tänzen, die es gibt, aufzunehmen. Und da habe ich, natürlich mit Kirsten sofort freigedreht, als wir das erste Mal drüber geredet haben. Was kann man? Man kann natürlich irgendwie bestimmte Choreografien, zum Beispiel jetzt von Pina Bausch oder so, aufnehmen, die es gibt. Und dann hat man die nicht nur als Video, sondern man hat die Bewegungsdaten davon. Und man kann in der Zukunft oder wann auch immer mit diesen Digitaldaten, Moment, ich muss mein Mikro nochmal hochmachen, mit diesen Digitaldaten, Moment, so, mit diesen Digitaldaten machen, was man möchte. Oder man kann in andere Länder fliegen und da einfach Tänze, die es nicht mehr gibt oder bald nicht mehr gibt, von irgendwelchen Naturvölkern aufnehmen und dann hat man die auch. Mhm. Also da ist es schon mal, also der Fantasie gar keine Grenzen gesetzt, was man damit aufmachen kann, welche Türen. Ne? Mhm. Und man kann natürlich auch, was wollen wir auch machen jetzt als Dienstleister, wenn irgendjemand kommt, sagt, ich brauche jetzt die und die Tanzbewegung oder die und die Akrobatikbewegung für meinen Film, für mein Spiel oder so, können wir die natürlich auch für die Leute aufnehmen. So. Mhm. Aber am interessantesten ist natürlich, das kulturell und künstlerisch zu eine Datenbank anzulegen mit Sachen, mit Tänzen.
Ja, das ist voll das spannende Projekt.
Total,
ja. Bin schon gespannt, was daraus kommt.
Ja, und wir haben letzte Woche das mal ausprobiert und versucht, die Grenzen so abzutasten und abzuchecken. Und das sieht ganz gut aus. Wir werden auch so ein, zwei Sessions machen, wo wir noch gucken, da können wir noch zwei Leute gleichzeitig aufnehmen können, wie das besser geht, dass die Daten da besser funktionieren und so. Aber wir sind da dran und machen alle mit und alle sind gespannt. Es hat ein unglaubliches Echo auch in Dom 11 hervorgerufen. Die Bude war hier voll. Ich komme mit dem Testen gar nicht hinterher. Stand die Nächsten und die wollen auch noch und so. Toll. Also mal gucken, ob wir da mal auch vielleicht über die Webseite oder so mal in Zukunft was releasen können und so, was wir da machen. Ich finde es wahnsinnig spannend und freue mich.
Genau, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen und werdet da auch bestimmt noch mehr von mitbekommen. Michael, danke schön für diesen Einblick, auch wenn er jetzt nicht riesig war, aber für den kleinen Einblick in dein Leben und dass du uns daran teilhaben lassen hast. Und danke, dass du hier warst.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte und ich freue mich wahnsinnig, wenn es hier wieder losgeht. Das muss ich auch mal sagen. Ne? Ich mache gerade zweimal die Woche Zoom mit den Kids und eher mit den Größeren, weil ich dann noch stretchen und ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Handstand machen kann und jonglieren. Aber ich freue mich wahnsinnig, wenn es hier wieder losgeht. Wir sitzen jetzt auch gerade in meinem Saal 2, wo ich normalerweise jeden Tag mit dem Kindergebrüll hier. Es ist ein bisschen ruhig und einsam.
Es ist leise geworden.
es ist leise geworden im Saal 2.
Das stimmt.
Das kriegen wir auch bald wieder hin. Mal schauen.
Ja, darauf
freue mich auf jeden
Fall.
Ja. Ja.
Liebe Zuhörer, ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.